Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir machen hier weiter mit einem Sommerinterview. Diesmal habe ich mit dem Martin von Ravenstein gesprochen und ja, er erzählt ganz viel über seine Band, über den Werdegang, wie es dazu kam, wie ein, ja, jemand, der schon lange in der Szene unterwegs ist, aber nie aktiver Musiker war, dann plötzlich auf der Bühne steht und Alben rausbringt. Die Band bringt auch demnächst eine neue Live-Scheibe raus und hört da mal rein, die wird super. Ja, ansonsten geht's hier und da auch sehr in die Tiefe. Es wird ein bisschen über Depressionen gesprochen. Also wer da jetzt nicht so gut drauf klarkommt, vielleicht besser, ja, skippen die Folge oder zumindest die Stellen skippen. Ansonsten ein sehr ehrliches und sehr cooles Interview. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Martin und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Lasst uns
rein. Der Metal Podcast.
Sommerspezial.
Hallo Martin, danke, dass du dir an diesem doch recht warmen Nachmittag heute die Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen über deine Band zu quatschen. Wo erwische ich dich gerade?
Du erwischst mich zu Hause im Homeoffice, da kann man am besten schwitzen.
Ja, da sitze ich gerade tatsächlich auch im Homeoffice und schwitze.
Und wie das im Leben so ist, ich habe die Tage mit dem Lucky von Darkness doch drüber gesprochen, man hat ja das Homeoffice tatsächlich unterm Dach sitzen.
Ja, nee, das habe ich nicht zum Glück, aber das stelle ich mir sehr unschön vor gerade.
Es ist etwas warm, ja.
Ja.
Aber sonst bezahle ich ja Geld, um in die Sauna zu gehen und jetzt kriege ich es gerade kostenfrei.
Kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, als es sehr viel kühler war, sagen wir so im Dezember letztes Jahr? Da habe ich nämlich von dir Post gekriegt und dafür habe ich dir auch schon mal geschrieben, aber nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, du hast mir eine Weihnachtskarte geschrieben. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass ich das unbedingt hier nochmal in aller Öffentlichkeit sagen möchte. Das fand ich richtig cool. So, aber mal so Hand aufs Herz. Wie viele knallst du denn davon raus?
Es sind davon tatsächlich so um die 150 Stück herausgegangen. Boah. Und ich habe mir damit nicht nur Freunde gemacht.
Oh, hast du nicht? Finden Leute das doof?
Es gibt einige Leute, die mir das vorgeworfen haben, dass ich denen ja keine Karte geschickt habe.
Ach so.
Die wollten auch nicht verstehen, dass ich nur die Adressen verwenden konnte, die halt so in den letzten 6 bis 9 Monaten reingekommen waren, weil wir haben ja so ein Datengesetz, wo du die Daten nicht, wer weiß, wie lange benutzen darfst. Ja, ich bin dazu halt eben auch verpflichtet, die Daten dann irgendwann auch zu löschen. Ne? Und wenn ich dann nicht mehr weiß, dass der Herbert irgendwo in Batzers-Uflen wohnt, dann kann ich da halt eben die Weihnachtskarte nicht hinschicken. Ich mache das sehr gerne. Ich habe das in der Pandemie damit angefangen, die Dinger zu versenden, weil es dann für die Leute schön war, einen persönlichen Gruß, den, wo ich mir auch wirklich die Mühe gemacht habe, mich hinzusetzen und es handschriftlich zu machen, das rauszuschicken. Meine Frau sagte jetzt als Tendenz, mach das dieses Jahr nicht.
Ja, stelle ich mir auch echt extrem.
Bist du auch nicht angreifbar.
Ja. Ich habe mich auf jeden Fall super gefreut darüber. Also, das fand ich wirklich richtig klasse, richtig cool. Ja, aber kommen wir mal so ein bisschen so zur aktuellen Bandaktivität, beziehungsweise erstmal so generell zu deiner Bandaktivität. Du bist ja doch recht aktiv in der Szene, könnte man sagen, oder? Also so abseits der Band machst du ja auch eine ganze Menge, ne? Und auch schon lange, ne?
Ja, das ist seit jetzt mittlerweile, muss ich überlegen, fast 35 Jahren so, ja.
Ja, was machst du da so?
Ich habe irgendwann mal angefangen mit einer Schülerzeitung. Dann habe ich ja, wie gesagt, Scanner damals kennengelernt, habe dann deren Management gemacht. Heute bin ich wirklich, ich sag mal, beratend unterwegs, gerade im Merchandise-Bereich für sehr viele Bands. Aber auch wenn Szene-Sachen anliegen, dass irgendwelche anderen Bands mich um Meinung, Rat oder Sonstiges ansprechen, dann bin ich da eigentlich immer sehr offen und auch probiere, sehr hilfsbereit zu sein.
Ja.
Wie zum Beispiel ja auch bei Smorra oder sonst. Ich bin aber auch auf sehr vielen Festivals unterwegs und ich kann das immer nur sehr schwer beschreiben, was ich so alles mache, weil ich immer irgendwo überall meine Finger drin habe.
Ja, du bist aber selber ja noch gar nicht so furchtbar lange aktiver Musiker, ne?
Nee, ich bin durch die Pandemie Musiker geworden. Ich habe als Kind nie eine Gitarre geschenkt bekommen. Irgendwann habe ich mir mal eine angeschafft, konnte aber nicht wirklich üben, weil beruflich immer viel zu tun, viel unterwegs. Und dann hast du die Griffe auch schon wieder vergessen, die irgendwie vorher draufgepackt hattest. Ja, und durch die Pandemie, hatte ich Langeweile gehabt. Und nur ein Magazin, ein eigenes rauszubringen, hat mich wohl dann nicht ausgelastet. Und irgendwann habe ich angefangen, die Gitarre rauszuholen und habe gedacht, okay, Akustikgitarre ist jetzt sehe, ich würde gerne E-Gitarre spielen. Und dann habe ich angefangen in der Pandemie, so vor 4, 5 Jahren ungefähr, E-Gitarre zu spielen.
Und hast dann auch zeitnah die Band gegründet?
Wie die Nonne zum Kind. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich saß halt bei meinem Kumpel John in Duisburg und saß da auf der Terrasse oben bei ihm und ich habe ihm einen Riff vorgespielt und er sagte, cool, da können wir einen Song draus machen. Dann hatten wir die Idee, wir machen eine Vinyl-Single draus. Zu der Phase sind aber die Preise für Vinyl völlig durch den Boden geschossen. Die Firma, die vorher mal so 7, 8 Euro für die Single haben wollte, wollte urplötzlich auf einmal irgendwie 12 Euro haben. Dann haben wir gedacht, für was sollen wir es noch verkaufen? Das ist dann ein reines Zuschussgeschäft. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine CD-Single. War dann mit den Aufnahmen waren wir aber nicht zufrieden. Ich fand, wir hätten einen richtig guten Sänger gebraucht. John ist ja auf Blue Light zu hören. Das ist auch gut. Bin ich auch absolut mit zufrieden. Aber ich wollte halt ein bisschen mehr haben. Ich wollte wirklich einen Sänger haben, wo jeder sagt, wo hat er den denn her? Und da lief mir dann der Jack über die Füße. Ne? Vorher hatten wir Hanno gefragt als Schlagzeuger und das hat irgendwie so eine Dynamik aufgenommen. Wir wollten, wie gesagt, eigentlich nur einen Song machen. Dann war es eine Single und dann war es auf einmal, weil Interesse angemeldet wurde für ein Album von Raw Music, war es dann auch ein komplettes Album, was wir gemacht haben.
Genau, und 2024 kam ja dann das, die 2024, nennst du sie, oder nennt ihr sie?
Richtig, genau, 2024.
Ja.
Also ich sage einfach nur 2024.
Und dann seid ihr ja auch damals relativ, für eure Verhältnisse, relativ viel live unterwegs gewesen. Ne? Also damals ist gut, also vor einem guten Jahr war das ja, ne?
Und ja, wir sind ja nie wirklich viel live unterwegs, muss man echt so sagen. Also das geht einfach beruflich auch gar nicht. Wir würden gerne mehr spielen. Wir hatten jetzt angeboten, einen riesengroßen Event zu spielen, wo wir nur knapp 250 Euro bekommen hätten, hätten das auch gemacht. Wenn der Event stimmig ist und wir sagen, okay, das passt, dann tragen wir auch schon mal die Kosten selbst. Aber grundsätzlich ist so, wir wollen bei der Musik nicht drauflegen. Es macht keinen Sinn, irgendwie zu sagen, wie viele andere junge Bands. Und ich meine, du warst selbst Musiker. Ich habe nicht mehr den Anspruch zu sagen, ich spiele irgendwo im Jugendpfarrheim für 20 Euro. Da bin froh, dass ich bei Mutter Margit irgendwie auf dem Küchenboden schlafen darf.
Ja.
Da bin ich zu alt für.
Ja, und jetzt ist ja bei euch die Situation auch, dass ihr ja so über Europa verstreut seid teilweise, ne? Das ja, ja. Kommt ja noch dazu, ne? Wo kommt ihr da so alle her?
Der Ian kommt aus Irland. Kennengelernt habe ich Ian damals in Mülheim, da hat er im Irish Pub gearbeitet. Und ja, hat sich ja auch in Deutschland verliebt. Und ja, irgendwann war es halt so, er ist Vater geworden, sie hatte Gälisch studiert, die irische Sprache, und wollte natürlich nach Irland auch gehen. Es war seine Heimat, dann sind die auch wieder zurückgegangen, ne, was ich schade finde, weil ich habe ihren hier in Deutschland immer sehr gerne gehabt. Ne? Aber ich kann es verstehen, so wie er da in Cork unten lebt, ist es traumhaft. Einfach, das kann man nicht anders sagen. Und Jack habe ich irgendwann Anfang, Mitte der 90er kennengelernt. Auch durch John, weil John und Jack waren zu Zeiten des Jugoslawienkriegs beziehungsweise davor schon miteinander befreundet, weil John ist auch kein Deutscher. Die kannten sich schon. Ich wollte den Jack da mal zu Scanner holen, aber die Band war von Jack und seinen Gesangsfähigkeiten damals nicht überzeugt und haben es dann anderweitig entschieden. Und mir blieb Jack halt im Kopf hängen. Und als ich mit John drüber gesprochen hatte, war klar, wir fragen Jack einfach mal, ob er Bock hätte, das Ravenstein-Zeug zu singen. Und tatsächlich, er hatte da Bock.
Ja, das ist cool.
Und Hanno kommt aus Duisburg und ich lebe halt hier in Dortmund. Also im Endeffekt du kennst die Situation auch, uns trennt quasi eine Autobahn, das ist die A40, das ist ungefähr so, als ob du in Cork oder halt in Kroatien lebst, wenn wir uns sehen wollen. Es kann auch mal sein, dass du 4-5 Stunden unterwegs bist, um einfach nur zu proben.
Ja, das stimmt.
Dank der A40.
Ja, wobei die anderen Ruhrgebietsautobahnen auch nicht so viel besser sind. Ich bin heute noch die 42 runtergefahren. Da sind die auf die Idee gekommen, da so Gewichtskontrollen zu machen. Und da wird die Geschwindigkeit auf 40 km/h reduziert. Das stelle ich mir im Berufsverkehr auch sehr angenehm vor.
Ich glaube, die Gewichtskontrollen auf den ganzen Autobahnen sind der Grund dafür, dass ich mittlerweile nur weit über 10 Kilogramm abgenommen habe. Ich bin da immer skeptisch und denke mir so, kommt mein Auto noch rüber oder nicht?
Wie voll ist der Tank? Ha, könnte eng werden.
Bitte nur noch ein Viertel voll drüber rollen, sonst wirst du rechts rausgewunken.
Ja.
Ja, aber hast du ja leider sehr häufig jetzt mittlerweile hier in NRW.
Ja, das machen sie überall. Ja, und das ist natürlich dann gerade bei so diesen vollgestopften 40, 42 und so, das ist ja immer nervig. Ne?
Ja, ich hab eine Ausbildung gemacht vor 35 Jahren ungefähr. Und das, was ich dort gelernt habe, war unter anderem Betonsanierung. Ich war beim Landesstraßenbauamt in Buchen beziehungsweise beim Straßen NRW beschäftigt. Damals hieß das noch anders. Damals hieß das noch Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Da war ich quasi als Auszubildender beschäftigt. Und schon damals war zu der Zeit absehbar, dass wir diese Problematik heute bekommen würden, weil schon damals hätten die Brücken dringend gemacht werden müssen.
Ja, es sind hauptsächlich die Brücken, ne? Ich meine, diese ganzen sechsspurigen Ausbauten und so, das war ja die A2, die war ja da auch ewig betroffen hier, ne? Aber gut, das ist jetzt
mittlerweile. Die sind den Belastungen gar nicht mehr gewachsen, weil es war klar, dass der Fernverkehr immer mehr wachsen würde. Und man wusste damals schon, dass die Brücken teilweise echt marode sind.
Mhm.
Und man hat nichts gemacht, man hat die Gelder immer wo für andere Sachen ausgegeben. Mir als Auszubildender wurde schon damals prophezeit, dass Betonsanierung und Co., das wäre das absolute Schwerpunktthema, was die nächsten Jahre uns hier beherrschen würde. Und die Brücken würden irgendwann alle in sich zusammenbrechen. Und heute sind wir so weit, dass wir sagen, wir haben es zu weit getrieben. Die Brücken sind kurz davor, zusammenzubrechen.
Jetzt müssen wir Gewichtskontrollen machen.
Jetzt sind Gewichtskontrollen und überall Staupunkte angesagt. Ja, und ich glaube auch, dass ich glaube, selbst wenn wir mal ins Gras beißen, werden wir die Problematik immer noch haben. Das wird ein Ding sein, das wird uns jetzt locker 2, 3, 4 Jahrzehnte einfach beschäftigen.
Ja, wenn man das einfach die ganze Zeit vor sich her schiebt, ne? Ja. Naja, aber wir hatten ja gerade darüber geredet, dass ihr ja so weit verstreut seid. Das macht natürlich Live-Auftritte schwierig, aber auch das Proben. Wie organisiert ihr euch da?
Boah. Ey, darf ich das hier jetzt überhaupt sagen? Ich meine, ich bin ja Gitarrenanfänger. Wir haben zuletzt mit Liv Christine 2 Shows gespielt.
In Dorsten.
In Holland. In Holland und in Dorsten, ja. Genau. Und wir haben nicht ein einziges Mal vorher proben können. Wirklich gar nicht.
Oh.
Weil die Zeit es überhaupt nicht hergegeben hat. Die Leute denken dann so, wir haben Zoom oder so und jeder sitzt irgendwie am Laptop und proben miteinander. Nee. Also meistens ist es so, wir treffen uns irgendwie 2, 3 Tage vorher, mieten uns meist in Düsseldorf in so einem Bandhaus einen Proberaum an oder in einer Musikschule einen Proberaum an und dann proben wir wirklich 8 oder 12 Stunden am Stück. Und dann war es das. Ja, das wird jetzt für zum Beispiel August auch nicht klappen. Ne? Wir spielen ja im August jetzt in Oberhausen. Das wird auch nicht funktionieren, weil mein John ist jetzt aktuell gerade mit Robbie Williams unterwegs. Dann kommt die Maiden-Geschichte, da ist er auch wieder unterwegs. Ich selbst bin jetzt auf tausenden von Festivals unterwegs. Hanno hat musikalische Engagements. Jack hat gerade die ganzen Prüfungsabschlussarbeiten in seiner Musikschule und dann fangen die Fernsehproduktionen drüben an in Kroatien, wo er involviert ist. Ian ist bei der Stadt Cork angestellt. Die haben gerade auch IT-Umstellung. Ist überhaupt gar nicht machbar. In der Pandemie war es ein super Projekt, da haben wir Spaß dran gehabt. Wenn man ehrlich ist, heute haben wir kaum Zeit, um die Band irgendwie zu führen oder Live-Auftritte zu spielen.
Also ich habe euch ja auch schon mal live gesehen, finde ich, hat man nicht gemerkt. Also das war super, das hat gut geklappt.
Dankeschön, Dankeschön.
Und wie macht ihr das denn dann? Also du sagtest ja gerade, so Proben ist schon schwierig, dann Auftritte ist natürlich dann auch immer so eine Sache, da brauchst du vermutlich auch viel Vorlauf. Aber wie macht ihr denn dann so eine Albenproduktion? Also wie geht ihr denn da dran? Trefft ihr euch dann oder nimmt dann jeder zu Hause
auf? Wir treffen uns eigentlich gar nicht. Wir nehmen Ideen wirklich total spartanisch mit dem Handy auf. Ich habe jetzt mehrere Sachen aufgenommen. Die schicke ich immer den John zu, weil John ist unser musikalischer Leiter. Der John filtert das auch alles ein bisschen und baut das dann zusammen. Für 2024 zum Beispiel, muss ich auch fair sagen, habe ich John ziemlich auf den Trockenen sitzen lassen. Da hatte ich gar nicht die Zeit und Möglichkeit gehabt, irgendwelche Ideen anzuliefern, außer Killing Spree und den Text halt für Black is the Brightest Color. Mhm. Mehr habe ich da gar nicht zusammenbekommen. Und von Ian kam auch nicht viel. Und so hat John dann fast quasi das Album alleine aufgenommen, ne?
Jetzt hast du natürlich gerade schon gesagt, Black is the Brightest Color, den hattest du ja geschrieben, der handelt von Depressionen. Sind das persönliche Erfahrungen oder?
Ja, leider ist das so. Na, und es ist mit Depressionen so, wie soll ich das jetzt formulieren? Du wirst die im Leben nie mehr wieder los. Die wirst du immer haben. Wenn du Glück hast, kriegst du sie einigermaßen gesteuert. Dafür musst du aber sehr selbstreflektiert sein und sehr bodenständig sein. Mhm. Ist aber auch schon wieder unfair gesagt, weil Depression so unterschiedlich sein kann. Ich habe so viele Leute auch in den Therapien kennengelernt, die an Depressionen leiden, wirklich feststellen muss, das ist nicht auf eine Situation gemünzt, sondern das ist so breit gefächert, wie die Depression geartet sein können. Der eine kommt damit super gut klar, der andere kommt damit überhaupt nicht klar. Dann hast du diese Phasen, diese Abschnitte, wo es läuft, wo du mit klarkommst, und dann kommen wieder Phasen, da verstehst du einfach gar nicht, warum du jetzt gerade schlecht drauf bist, weil du solltest dich freuen und solltest glücklich und zufrieden sein. Ich sag mal ganz krass, wir haben zuletzt Shows gespielt, alles war total geil. Ich bin nach Hause gekommen, ja, und dann heißt es, kannst du mal den Müll rausbringen. Mhm. Dann reicht dann einfach dafür zu sagen, du bist gerade wieder völligst am Boden, weil gestern haben sie noch gejubelt und geschrien, mhm, und du hast Autogramme geschrieben und jeder hat dir auf die Schulter geklopft und heute bist du einfach wieder ganz Standard der Arsch vom Dienst und das sorgt für eine Bewegung in dir.
Diese Höhen, die dann von den Tiefen dann eingeholt werden sozusagen.
Richtig.
Ja, das stelle ich mir auch tatsächlich schwierig vor.
Ja. Richtig.
Ja gut, wie ist denn das dann, wenn du dann so einen Text wie Black is the Brightest Color schreibst, hilft das für den Moment, vielleicht auch beim Hören später, oder ist das einfach nur, muss mal gesagt werden?
Nee, ich habe das geschrieben, das hat mir geholfen, die Situation selbst ein bisschen zu verarbeiten, mir Dinge bewusst zu machen, und ich wusste, dass ich in meinem Umfeld auch einige Leute habe, denen es auch nicht gut geht, wo ich vermutet hatte, dass vielleicht auch Depression sein könnte, und ich war überrascht, wie viel Zuschriften ich nach diesem Song tatsächlich von Leuten bekommen habe, die gesagt haben, ey, genauso wie du schreibst, genau so ist es, das hat mich gerade total berührt, ich habe hier gesessen, ich habe geheult, ja, ich kann es auch nicht steuern, ich krieg's einfach nicht geregelt, ich weiß nicht, woher es kommt und es geht und ich weiß nicht, warum, ich sollte der glücklichste Mensch der Welt sein, Ich bin's aber nicht und ich weiß nicht, warum ich's nicht bin.
Ja, das und, ist ja immer das, was viele Leute dann sagen. Ne? Du hast doch gar keinen Grund zu klagen. Ne? Das ist ja so.
Ja, das Schlimmste sind halt die Standardsprüche, die du kriegst. Ne? Ach komm, Mund abputzen, weiter geht's. Mhm. Ne? So, ja, das ist halt hilft aber überhaupt, ne, gar nicht. Ja. Es ist eine Krankheit, ja. Und es ist witzig. Oh nein, es ist gar nicht witzig. Nee, witzig ist nicht, das ist ein falsches Wort. Wenn ich es könnte, würde ich es jetzt wieder rausschneiden.
Kann ich gerne machen,
es tatsächlich. Musst du auch nicht, kannst du drin lassen. Es ist wirklich krass. Ich war zuletzt in der Therapie bei einer Dame gewesen und ich wusste das eigentlich alles schon. Aber alles rührt aus der Kindheit her. Alles, viele der Probleme, die ich zum Beispiel habe, sind alles Kindheitsprobleme. Mir ist das richtig bewusst geworden. Ich habe das Buch von P.W. Wagner gelesen, Soundchaser von Rage. Mhm. Das habe ich wirklich verschlungen. Ich habe das nur angefangen zu lesen und dann war ich komplett da drin. Seine Geschichte ist genauso wie bei mir. Vielleicht können es Leute, die diesen Podcast hören, nachvollziehen. Ich bin ein Kind, ich bin Anfang, Mitte der 70er Jahre geboren worden. Und hier im Ruhrgebiet, vielleicht war es auch in anderen Teilen Deutschlands so, aber da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Aber hier im Ruhrpott war es normal, dass du mal durchaus einen auf die Fresse gehauen gekriegt hast zu Hause. Du hast nicht funktioniert, du hast nicht pariert, du hast nicht so getan, wie der Vater das wollte. Dann gab es einen hinter die Löffel. Und Es war auch nicht so, dass, so wie heute, da würde ein Aufschrei stattfinden. Nein, sie können ihr Kind nicht schlagen. Damals hieß es nur so, ja, immer fest der Ruf, der Bengel hat zu gehorchen.
Man muss halt lernen, ne?
Richtig. Das musst du lernen, dann gibt's halt mal was vor die Schlüsse. So, und genau diese Sätze habe ich dann bei Piwi Wagner gelesen, der jetzt nun mal ziemlich exakt 10 Jahre älter ist, sehe ich. Und bei dem war es genauso wie bei mir zu Hause. Und ich habe nie begriffen, dass eigentlich mein Vater mein größtes Problem gewesen ist.
Ja.
Das hat für viele Sachen gesorgt, die in dir, die dich unglücklich machen. Ich sag mal ganz kurz ein Beispiel, das ist doof, aber eine ganz kurze Geschichte. Als ich eingeschult worden bin, hat mein Vater zu mir gesagt, dass er total stolz auf mich sei und dass er glücklich sei, dass es mich gäbe, weil wenn es mich nicht geben würde, ich bin das dritte Kind aus der Familie, was geboren wurde, dann hätte er sich von meiner Mutter getrennt.
Oh.
Das hat bei mir für eine Todessehnsucht gesorgt, weil ich mir als Kind immer gewünscht habe zu sterben. Ich habe mich auch von Bäumen fallen lassen oder sonstigen Blödsinn gemacht, bin über vollbefahrene Straßen gelaufen, auch in der Hoffnung, vielleicht erwischt mich ein Auto, weil wenn ich sterben würde, dann würde ja mein Vater sich von meiner Mutter trennen. Dann würden die mit Sicherheit sich trennen und er könnte sie nicht mehr schlagen. Und da habe ich versteckt in mir drin so eine Todessehnsucht aufgenommen, wo ich immer gedacht habe, ja, scheißegal, sterbe ich halt. Dann ist gut, dann trennt sich der Vater von der Mutter und der Vater kann die Mutter nicht mehr schlagen. Super, astrein.
Ja, das
Und
ist
dass
fies.
sowas im Kopf stattfinden kann, finde ich einfach nur krass.
Ja, das ist echt krass.
Ich habe
Ja,
es nicht
oje.
geblickt. Ich habe mit meinem Vater da auch drüber gesprochen gehabt. Mittlerweile ist er knapp 3 Jahre verstorben. Wir haben da auch keinen Nenner mehr zueinander gefunden. Ne? Das Tuch zwischen meinem Vater und mir war zerschnitten. Nur ich habe für mich gemerkt, dass dieses Tuch, was zerschnitten ist, dafür gesorgt hat, dass es mir dann Stück für Stück immer besser ging. Weil ich diesen Schatten aus der Vergangenheit einfach rausgekriegt habe. Jemand, der mich immer quasi runtergedrückt hat. Wie gesagt, Ravenstein. Ich wollte als Kind immer eine Gitarre haben. Ich habe es tausendmal geäußert. Du glaubst ja nicht, dass ich eine Gitarre gekriegt hätte. Stattdessen wurden tausend andere Sachen in der Familie angeschafft, aber die Gitarre, die habe ich nie gekriegt, kannst du vergessen.
Weil Kunst ist nichts wert. Oder?
Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, wieso, weshalb, weswegen. Ich habe es einfach nicht bekommen. Ganz einfach. Kurzum.
Ja.
Heute denke ich mir so, weißt du, Kippen und Bier, das war immer im Hause. Teilweise hatten wir nichts zu fressen im Kühlschrank als Familie, aber Kippen und Bier, das war immer da.
Ja.
Na, Geld für eine Gitarre war nicht da. Klar, damals waren Gitarren auch noch teurer, aber es gab ja auch in der Nachbarschaft irgendwelche Leute, die haben dann auch mal eine Gitarre verkauft. Ich durfte von den Nachbarjungs öfter die Gitarre spielen. Na, und ich habe da auch immer total Spaß dran gehabt und war dann auch stundenlang drin versunken. Aber trotzdem habe ich keine gekriegt.
Ja gut, und später ist es dann zum Beruf gemacht, ne? Vielleicht nicht, also nicht in erster Linie das Gitarre spielen, das kam ja dann deutlich später, hast du ja vorhin schon erzählt, aber das heißt, du hattest da aber auch ganz früh schon so die Berufung drin, ne? Also alles, was so, wie bist du eigentlich dann zum Metal gekommen? Oder zum harten Rock, sagen wir mal.
Oh, auch eine sehr interessante Geschichte. Witzigerweise durch, kann ich hier jetzt auch mal verraten. Ich setze mich damit auch ein bisschen selbst unter Druck. Durch Piwi Wagner habe ich angefangen, selbst so eine Art Buch zu schreiben. Das heißt so eine Art Buch. Ich bin so bei knapp 250 Seiten mittlerweile angekommen, die ich geschrieben habe. Ich bin zum Heavy Metal gekommen durch den Umstand, dass ich nicht getauft bin. Ich bin also wirklich Antichrist, weil mein Vater die Einstellung vertreten hatte, die Kinder sollten sich später ihren Glauben selbst aussuchen. Allerdings ist mein Vater auch ein sehr widersprüchlicher Mensch gewesen. Das war die eine Aussage und die andere Aussage, die kam so mit circa 10, 11 Jahren. Da war mein Vater der Meinung, wir müssen zu den Zeugen Jehovas gehen. Und ich habe bei den Zeugen Jehovas, das erzähle ich auch in dem Buch, das mache ich hier jetzt nicht, gab es einen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, nee, das so möchte ich das nicht. Da könnt ihr euch auch einbilden, dass ihr die besseren Menschen seid. Das möchte ich nicht. Ich mache hier jetzt einen ganz klaren Riegel, ich mache das nicht. Da habe ich die Tracht Prügel meines Lebens bekommen. Und für mich war einfach so, mein Bruder kam irgendwann nach Hause mit einer Kassette von Celtic Frost und Slayer. Celtic Frost und Slayer war es. Und das hat mich total elektrisiert. Das hat mich völligst aufgeladen. Das fand ich obergeil. Ich habe dann 86 in der Gelsenkirchen im Schwimmbad in eine Badehose als Bengel dann Gravedigger, Halloween und Cinna waren es, glaube ich. Die haben zusammen dort gespielt. Das Konzert im Sportparadies Gelsenkirchen gesehen. Und da war es bei mir komplett völligst vorbei. Da war ich nur noch auf Metal fixiert und habe mich nur noch dafür interessiert. Habe aber auch ein Doppelleben geführt. Sprich, in der Schule habe ich nicht sagen können, dass ich jetzt Heavy Metal höre und dass ich auf diese ganze normale andere Scheiße keinen Bock habe. Da habe ich mich weiter ganz normal gegeben und habe auch diesen ganz normalen Quatsch, der damals lief, wie Sabrina, Boys, Boys, Boys oder Dan Harrow, Don't Break My Heart und so weiter, das habe ich auch alles gehört und bin, möchte ich auch sagen, relativ breit gefächert musikalisch. Aber da fing es an, dass ich gedacht habe, Heavy Metal, das ist völlig geil. Die Leute, die ich kannte, die Heavy Metal gehört haben, so die älteren Jungs in der Nachbarschaft, die fand ich auch alle völlig geil. Und irgendwann hat mich dann einer Ende 86 mit zur Zeche geschleppt, der Achim Patzlack damals. Und wir haben uns da Creator und Celtic Frost angeguckt. Witzigerweise habe ich damals zum Achim gesagt, Celtic Frost würden gar nicht spielen. Mir hätten die anderen Jungs gesagt, die Band würde ausfallen. Das war aber nur ein Running Gag. Wir waren auf der Show gewesen, wo Celtic Frost tatsächlich gespielt haben, sind aber nach Creator völlig bescheuerterweise gegangen.
Oh nein.
Ja, das kam dann ein paar Jahre später, kam das dann raus, wie das Ticket, nee, das Ticket, was du da hast, das ist von der Show, da haben Celtic Frost gespielt. Da war ich auch. Nicht so, ist nicht dein Ernst, oder?
Hattest du dann später nochmal die Gelegenheit?
Ich habe Celtic Frost unzählige Male gesehen.
Ja gut, dann immerhin.
Ich bin froh, dass ich es auch mit Martin Eric Ain gesehen
habe. Ja, die hatten sich ja 2008 nochmal reformiert, ne? Oder kurz vorher, ne? Oder war es 2006 schon?
Ja, ich weiß gar nicht. Genau, also mittlerweile ist ja Martin, ich weiß gar nicht, wie lange der mittlerweile noch tot ist.
Ja, ist auch schon länger, ne? Ja.
Leider Gottes, ja.
Ja. Ja, lass mal den Bogen wieder zurück zur Band schlagen. Ihr spielt am 29.08. eure Release-Show im Kulttempel in Oberhausen. Mal so ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Shows, die ihr schon so gespielt habt. Welcher war, würdest du sagen, dein Highlight? Und jetzt kommen wir nicht mit, alle sind gut. Sind natürlich alle gut, aber was war der beste, den er hattest?
Ich könnte dir die schlechteste schonen.
Oh ja, bitte auch.
Die schlechteste Show fällt mir sehr leicht. Die war für mich in Gladbeck im Dröhnschuppen. Das hat aber nichts mit dem Dröhnschuppen oder Sonstiges zu tun. Die war für mich persönlich einfach am schlechtesten, weil ich sehr unerfahren auf der Bühne war und mich nicht gehört habe und immer wieder mit technischen Problemen für mich zu kämpfen hatte. Und daher gibt's Videoaufnahmen, wo du meistens nur meinen Rücken siehst. Sprich, ich stand meistens irgendwie mit dem Rücken zum Publikum, weil ich mich mehr auf mein M konzentriert habe und die Show gespielt habe. Und ja, es sind auch nicht richtig in den Fluss gekommen. Also es war richtig, war für uns eine totale Kackshow, um so zu sagen. Tut mir echt für den Dröhnschuppen total leid, weil die Jungs dort haben eine super Arbeit gemacht. Es hat eigentlich auch alles total Spaß gemacht. Die Vorband Power Game war auch super. Hat alles Bock gemacht. Eigentlich war alles stimmig, aber irgendwie so kurz vorm Auftritt sind so viele Sachen dann schiefgelaufen, dann habe ich völlig den Faden verloren.
Das also, ist wahrscheinlich ja dann, nicht wahrscheinlich, es ist organisiert worden vom Förderverein Rockmusik Gladbeck. Ne?
Die machen ja das. Der stand so mehr oder minder drin. Die haben der Sache von Ravenstein nicht so wirklich getraut und haben gesagt, okay, wir können den Raum haben und alles, wir sollen das selbst veranstalten. Das habe ich gemacht. Und das war so, ich möchte sagen, so ein bisschen der Fehler, weil mir die Routine gefehlt hat, zu sagen, jetzt gerade kümmere ich mich darum, dass der eine noch zu essen hat und dann stehe ich gleich selbst auf der Bühne, spiele und naja, in der Zwischenzeit sitzt dann irgendein Musiker, der weint, weil das Bier leer ist und ich mich nicht drum kümmere, Bier ranzuschleppen. So mehr oder minder.
Ja, das ist doof.
Ja. Ja. Die Show war echt nicht gut, weil es mich etwas überfordert hat. Die beste Show, würde ich echt sagen, hatten wir in Weimar.
In Weimar?
In Weimar, im Kasseturm, weil uns kannte keine Sau und ehrlicherweise gesagt, wollte uns auch gar keiner haben. Die sind alle wegen The Secret of the Hangman gekommen. Da waren so circa 80 Leute und die haben alle gesagt, fuck off Ravenstein, so eine Scheiße brauchen wir hier nicht. Weimar durch das Partisan so mehr oder minder definiert sich Weimar so für mich immer mehr so als so eine Knüppelhauptstadt. Ja, da läuft viel Black, viel Death Metal meiner Meinung nach. Und so dieser traditionelle Metal ist da nicht wirklich zu Hause. Und wir haben vom Beginn an in dem Laden so eine, ich nenn's mal, gewisse Ablehnung gespürt.
Oh.
Dass die Leute mit verschränkten Armen da standen und gedacht haben, boah, ey, wo bist du euch endlich? Aber schön war, dass am Ende gab es dann Standing Ovations. Weil die irgendwann gemerkt haben, ey, die meinen das ernst. Das kann nicht wahr sein. Die meinen das ernst. Die ziehen das hier völlig durch wie so Rock'n'Roller. Ich bin mit der Gitarre durchs Publikum gerannt, habe die Leute völlig animiert. Die Gitarristin von Secret of the Hangman, die Kathleen, die ja auch als Lady Catman von ehemals Apokalyptische Reiter bekannt ist, die auch eine wirklich super klasse Gitarristin ist und auch eine wahnsinnig tolle Musiklehrerin ist. Die hat nach der Show zu mir gesagt, Alter, was ist denn mit dir abgegangen? Und ich so, ich habe mich einfach durch die Ablehnung völligst motiviert gefühlt. Ich fand das super geil. Die Leute standen da, die Arme verschränkt und ich habe gedacht, geil, euch will ich auf meine Seite haben.
Herausforderung.
Sagt, ist euch gelungen. Und ich glaube, das war bis jetzt so unsere absolute Highlight-Show. Wobei die letzten beiden mit Liv Christine, da haben uns auch Leute gesagt, was ist denn mit euch passiert? Ihr seid ja völligst gewachsen. Und wenn ich dann immer so denke, ja, bestimmt auch. Wir proben ja auch überhaupt gar nicht und wir sehen uns auch gar nicht.
Ja, krass.
Wie kannst du dann diese Komplimente bekommen, zu sagen, dass die Leute sagen, ey, du bist gewachsen.
Wo habt ihr denn das Live-Album aufgenommen, was jetzt erscheint?
Das haben wir tatsächlich auf dem Kuzifrist in Ostfriesland aufgenommen.
Ah, okay. Das war auch Anfang letzten Jahres dann, oder?
Das war, ja, zu der, wir haben ja die eine Show im Resonanzwerk mit Scanner gespielt.
Ja.
Und am nächsten Tag haben wir auf dem Kuzifest gespielt.
Ich meine mich noch zu erinnern, dass das Kuzifest parallel schon lief, ne? Es war, glaube ich, irgendwie 2 Tage, kann das sein?
Nee, das ist immer nur ein Tag.
Ist das nur ein Tag? Okay, dann war es auf jeden Fall am nächsten Tag, weil ich hatte da noch irgendwie für den Lucky auch was, das habe ich dann dem Dominik gegeben hier von Scanner und der hat das dann mitgeschleppt. Kann mich nur gut dran erinnern. Ja. Ja, cool, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wenn das erscheint. Ihr habt ja bei euren Alben bisher immer mit einem Artwork-Künstler zusammengearbeitet. Wie sieht's jetzt bei der neuen Scheibe aus? Was macht ihr da?
Wir haben bei der neuen Scheibe tatsächlich aus Verlegenheit erstmal ein Foto genommen, ein Live-Foto. Wir hatten sehr viele Live-Fotos von verschiedensten Fotografen. Und John und ich, wir haben hier irgendwann mal bei mir oben im Büro gesessen über Stunden und haben Bilder rausgesucht und haben dann gesagt, okay, das Foto, da hat John dann gesagt, das ist es. Das können wir nehmen, da spiegelt das sehr gut wider. Das hat so ein bisschen was von The Clash. Mir ist unangenehm, weil es zeigt hauptsächlich mich. Aber er fand das Bild total cool. Er ist nur mit dem Rücken quasi zu sehen, aber er sagte, das hat so ein bisschen The Clash-Feeling. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wenn du meinst, ich würde lieber das nehmen, dann meinte er so, ja, das eignet sich aber nicht für das Cover. Da haben wir wirklich hier gesessen im Prozess und haben hin und her und her und hin. Ich hatte noch eine Idee für ein ganz normales Cover gehabt. Da hat er dann gesagt, nee, das finde ich auch nicht geil. Das ist cool, das ist ein cooles Motiv, aber so will ich es eigentlich nicht haben. Und wir nehmen jetzt ein Live-Bild. Und habe ich gesagt, okay, gut, wir nehmen ein Live-Bild, wir nehmen das statt dir jetzt. Ja, das ist dann jetzt so geblieben. Und zukünftig, falls du darauf anspielst, wird es mit dem Cover schwer, weil der Frank Fiedler ist ja leider an Krebs verstorben letztes Jahr.
Genau, also und ihr hättet ja da gar nichts mehr von ihm kriegen können, leider. Ne?
Nee, ich weiß auch nicht, ob seine Tochter Paula, ob die irgendwie an die Datenbänke nochmal dran gekommen ist. Ich weiß, er hatte ein, zwei Sachen noch gehabt. Die fand ich sehr geil, die hätte ich gerne ein bisschen von ihm überarbeiten lassen. Er wollte das auch machen. Und ich war ja eine Woche, bevor er gestorben ist, war ich ja noch bei ihm im Hospiz gewesen in Dessau und habe ihn besucht. Und er hatte noch dazu mir gesagt, ich habe die Hoffnung, dass ich den Rechner hier hinbekomme, dass ich vielleicht noch mal was machen kann. Mhm. Aber das ging alles so schnell. Ich meine, zum Glück für ihn, dass er da nicht noch wer weiß, wie lange hätte leiden müssen.
Mhm.
Aber müssen erst mal gucken, was wir da auf Zukunft machen können.
Aber da war auch ein enger persönlicher Draht, ne, wenn ich das so richtig mitverfolgen konnte.
Durch die Pandemie bedingt. Ich hatte die gleiche Einstellung vertreten, die Frank vertreten hat. Ich war selbst geimpft.
Mhm.
Ich hatte aber Freunde in meinem Umfeld gehabt, die waren nicht geimpft. Und ich habe das die ganze Zeit sehr tolerant gehalten. Ja, ob einer geimpft war oder nicht geimpft war, war mir relativ gleich gewesen, weil ich fand, das war so eine Sache, die musstest du selbst mit dir entscheiden. Ich hatte auch Freunde gehabt, die haben sich impfen lassen und sind dann binnen kürzester Zeit nach der Impfung verstorben. Da haben mich dann auch viele Leute für einen Schwurbler oder Sonstiges gehalten. Ich habe hier im Kreise der Familie gesagt, also in der Zeit der Pandemie sind es bei mir insgesamt 13 Leute gewesen,
boah,
die verstorben sind.
Krass, und das sind denen, ja, was sind das gewesen, 3 Jahre knapp?
Ja, das sind knapp 3 Jahre.
Ja, das
und die haben
heftig.
Auch immer wieder Verkettung und Verknüpfung zu dieser Impfung auch gehabt. Und ich will da auch gar kein Wasser auf die Mühlen gießen. Ich sage immer nur, es ist nach wie vor ein Riesenproblem, dass wir diese Situation nicht sauber ausgearbeitet haben. Auch nicht mit Schuldzuweisung, sondern einfach daraus zu lernen. Na, das ist so, wir sagen immer, ja, wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Wenn du zum Beispiel das Buch liest von Hans Rosenthal, 2 Leben in Deutschland, da merkst du, es wurde auch nach der Nazi-Zeit nicht wirklich, es wurden Leute verurteilt und so weiter und so fort, aber richtig sinnvoll aufgearbeitet wurde es nicht.
Ja, das ist dann, wenn es vorbei ist, ist es vorbei, ne? Dann bist du nicht mehr drüber nachdenken. Ja.
Genau, weil niemand möchte ja im Nachhinein sagen, ja, dass wir dann noch mal irgendwie jetzt da eine Sperre gemacht haben, dass die Leute dies, das, jenes nicht konnten, war nicht gut. Wie Leute, die, wir wollten ja als Ravenstein proben, aber wir sind ja gar nicht an unser Zeug gekommen, weil die Proberäume gesperrt waren.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr aktiv in der Band war, aber ich meine, es war ja eigentlich alles gesperrt, ne? Ich meine, Spielplätze, so.
Also. Ja, aber guck mal, John zum Beispiel war nicht geimpft, der durfte keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen, er hat keinen Führerschein. Oh. Und dementsprechend war er darauf angewiesen, dass man ihn, wenn dann, auch irgendwo abholt, um dann irgendwo hinzufahren. Wir haben uns dann wirklich einen Raum gemietet,
ja,
und haben dort geprobt, weil du ja in die Räume nicht reinkamst. Und es war ja nicht nur unser Schicksal. Da war ja, ich habe ja mit Marius von Smaller gesprochen, die konnten ja teilweise auch nicht in die Räume rein.
Ja, das ist... Ja, können wir eigentlich nur froh sein, dass das scheinbar ausgestanden ist, ne? Also ich hatte jetzt auch gerade wieder eine Corona-Infektion, vermute ich mal. Das war schon ziemlich heftig. Aber diese 3 Jahre, da möchte man wirklich nicht nochmal zurück. Das war.
Nein, möchte man nicht zurück. Aber weißt du, Hoshi, ich glaube, es wäre ganz gut für jeden, für die Psyche von jedem gewesen, dass man das mal aufgearbeitet hätte. Und vielleicht hätten wir uns auch bei manchen Menschen auch noch mal entschuldigen müssen, dass wir die falsch behandelt haben. Ja, da sind ja Leute wirklich ausgegrenzt worden. Die sind ja komplett am Rande der Gesellschaft gedrängt worden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich fand's nicht glücklich, die Prozesse, die sich eingesetzt haben. Wirklich super Freunde von mir haben wirklich auf mich draufgeschlagen und haben mir gesagt, ja, du musst jetzt gucken, dass der und der sich impfen lässt und so. Da habe ich gesagt, nee, der hat aber seine Zweifel, dass das gut ist, weil der hat die und die Allergie oder so.
Mhm.
Und da wurdest du immer mehr gedrängt. Nein, du musst jetzt gucken. Und ich weiß nicht, ob die Dynamik, die da drin war, ob das gut war. Ich habe mich geimpft aus den Gründen, dass ich auch schützen wollte und so weiter und so fort. Ich habe genau zu der Zeit der Pandemie auch meinen Vater im Krankenhaus gehabt mit einem Schlaganfall, der auch kurz danach dann auch verstorben ist. Ich musste mich jeden Tag testen. Ich habe mich impfen lassen. Ein bisschen später kam in der Pandemie meine Mutter ins Krankenhaus. Ich war wieder jeden Tag durch den Schuldienst, den ich dann angenommen hatte, war ich so viel getestet und so ein Wattestäbchen. Ich glaube, ich bin in so einer Art anonymen Wattestäbchen-Benutzer. Wo Leute, die heimlich so immer noch sitzen, sich denken so, ah, warte mal, ich vermisse was in meinem Leben. Ich muss mir ein Wattestäbchen in die Nase schieben. Weil ich meine, wenn ich zu meiner Mutter, die lag 5 Wochen lang im Koma.
Oh.
Wenn ich zu meiner Mutter ins Krankenhaus wollte, ich brauchte jeden Tag einen aktuellen Test. Um einen Test zu bekommen, musste ich ein Wattestäbchen in die Nase bekommen.
Ja.
Morgens, wenn ich zur Schule gekommen bin, wurde ich erstmal getestet. Unabhängig davon, ob ich mich vorher in der Teststation getestet habe. Die haben selbst auch wieder getestet. Ja, das heißt, teilweise bis zu 2 Mal am Tag habe ich ein Wattestäbchen in die Nase gekriegt.
Ja, das war schon krass, ne? Da sind auch, jetzt wo du das so sagst, also ich habe das auch schon größtenteils verdrängt. Ich war letzte Tage mal wieder in der Firma, in der ich angefangen habe, genau während der Pandemie. Und die ersten Tage, die ich da hingefahren bin, mussten wir uns da auch noch vor Ort testen. Also ich arbeite eigentlich im Homeoffice, aber ne, so zum Kennenlernen. Und jetzt hatten sie letztens mal diese Station, die sie da im Eingangsbereich hatten, abgebaut. Also die hatten sie da jetzt noch echt lange stehen lassen. Und das verschwindet komplett aus der kollektiven Erinnerung, habe ich den Eindruck. So, das ist so bei, so wenn ich beim Arzt irgendwie stehe und die haben dann noch diese Aufsteller oben auf den Tresen, ne, diese Plexiglasscheiben, die dann überall hingestellt wurden. Das sind noch so die letzten Überreste davon, habe ich so den Eindruck. So, und das war ja so einnehmend damals, ne? Also es gab ja kein anderes Thema, ne?
Ja, ich meine, letzten Endes weißt du, wir können, wenn man das aufarbeitet, da können wir auch viele positive Dinge nennen. Ja, zum Beispiel diese Homeoffice-Arbeit, die gab es ja vorher in dem Rahmen gar nicht so. Heute funktioniert das. Viele Unternehmen sagen, das ist ein Segen. Die Leute sind nicht da, es entzerrt sich alles ein bisschen, die arbeiten produktiver. In den Ämtern ist das vielleicht ein bisschen umgekehrt. Da kriegst du ja jetzt nur noch Termine.
Ja.
Erreichst oftmals die Leute nicht oder so, aber generell diese Homeoffice-Geschichte, die gab es ja vorher gar nicht. Und ich finde die eigentlich ganz gut, weil ich denke, klar, da kann so mancher Mitarbeiter kann besser 2-3 Tage von zu Hause arbeiten, als dass der im Büro ist. Natürlich, die sollen auch ins Büro kommen, aber dass du auch vieles von zu Hause erledigen kannst, macht schon Sinn. Ist auch ein gutes Prinzip, ja.
Also mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich, wenn ich mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, immer öfter mal auch noch Leute mit Masken sehe, die dann vermutlich andere schützen wollen oder halt selber sich schützen wollen. Das weiß man jetzt natürlich nicht so genau, aber das ist so ein bisschen so in den Alltag übergegangen und ich glaube, ich finde das ganz gut. Also man muss ja nicht irgendwie immer die ganze Bahn voll niesen und voll husten, wenn man irgendwie eine leichte Erkältung hat oder so. Da kann man ja dann durchaus auch mal rücksichtsvoll sein und dann muss man ja nicht immer alle damit nerven, so, ja.
Nee, es gibt auch Leute, die haben Atemwegserkrankungen, die brauchen die Maske für sich selbst zum Schützen. Mhm. Und ich fand es kurz nach der Pandemie auch ziemlich heftig zu sehen, dass Leute dann auch andere wieder angefeindet haben, die eine Maske getragen haben. Ja. Wo ich dann noch bei uns hier im Rewe, im örtlichen Rewe gesagt habe, entschuldigen Sie, das ist doch denen seine Entscheidung. Was stört's? Ja, der kann die Scheiße da abnehmen. Nee, kann er nicht. Wenn er sie nicht abnehmen will, dann ist das doch sein Recht. Sie laufen doch ohne Maske rum, das ist doch ihr Recht. Warum gestehen Sie ihm nicht das Recht zu, dass er sich vielleicht schützen will oder irgendeine Erkrankung hat, wo er die Maske für braucht? Und dann sagt der ältere Herr so, ja, ich habe nämlich auch eine Atemwegserkrankung. Ne? Da guckt der andere ihn so an, ne? Ja, da brauchen sie dann eine Maske für. Ja, die trage ich schon bestimmt seit 5-6 Jahren. Wo ich dann so denke, siehst du, 5-6 Jahre hast du dich nicht dran gestört, aber durch die Pandemie störst du dich jetzt daran. Ja, ne? Warum muss man das den Leuten, warum muss man die alle immer maßregeln?
Ja, das wird so hochgekocht alles, ne? Also, dass solche persönlichen Entscheidungen dann da so politisiert wurden, ne? Ja, eben halt auch nicht mehr persönlich waren. Es gab ja die Pflichten, das muss man ja auch sagen, ne? Und ich glaube, das hat die meisten sehr gestört, ne? Dieses Maskenpflicht, so.
Ja, natürlich. Das ist natürlich aber auch aus der Chronologie der Maskenpflicht ja auch entstanden. Ne? Nee, eine Maske macht überhaupt gar keinen Sinn. Ach nee, komm, wenn du die einfach so einen gehäkelten Stofflappen um den Mund nimmst, das ist schon in Ordnung. dann hatte man dieses Gefühl, die Politik hat begriffen, dass man mit Maskendeals richtig Kohle verdienen kann. Ja. Wir nehmen einfach medizinische Masken. Nee, warte mal. Wir können das noch potenzieren. Wir machen FFP2-Masken da draus. Die sind viel, ach so, warte mal, die sind ja auch Staubschutzmasken auf der Baustelle. Aber die sind effektiver. Die sind am allergeilsten.
Ja.
Ja, und wenn du dann Leuten gesagt hast, hey, aber die medizinischen Masken, die werden ja im Krankenhaus auch getragen. Die FFP2-Masken, die sind ja völlig bescheuert, weil glaubst du, dass im Krankenhaus einer arbeitet, der das Risiko eingehen würde, irgendeinen Infekt zu übertragen, indem er die schlechtere Maske trägt?
Ja.
Und so weit haben die Leute schon gar nicht mehr gedacht, ja. Es ging nur darum, du brauchst diese FFP2-Maske. Das ist dann wie so, ich brauche dieses iPhone.
Ja, das ist besser, ne? Ist die besser?
Genau, es ist besser. Es macht auch total Sinn. Die Politik und der hat gesagt, es macht Sinn. Ja, aber seit Jahren arbeiten sie im Krankenhaus mit medizinischen Masken, nicht mit FFP2-Masken. Hallo? Aber zu der Zeit konntest du damals nicht darüber diskutieren.
Nee,
die Leute waren nicht bereit. Mich hätte es schön gefunden, nochmal kurz zurück, damit wir das Thema beenden können, wenn man dann einfach mal sauber aufarbeiten würde und wenn man da sachlich, nüchtern drüber spricht, weil, wie du gerade sagst, du hast jetzt selbst eine Erkrankung gehabt, wo du sagst, das könnte Corona gewesen sein. Ich jetzt gerade aktuell tatsächlich auch. Ich habe heute noch den letzten Tag, wo ich Penicillin nehmen muss und bin da 2 Wochen lang mit wirklich beschäftigt gewesen. Und das hat mich wirklich niedergestreckt, muss ich so deutlich sagen. So heftig habe ich selbst in der Pandemie Corona nicht gehabt. Ich habe es auch gehabt, aber ich habe es als eine normale Erkältung wahrgenommen. Aber das, was ich jetzt hatte, war schon echt übel.
Ja, geht mir ganz genau so. Exakt das.
Zwei Wochen, ich bin nur zur Toilette gelaufen, habe gedacht, boah, Das war jetzt ein halber Marathon. Ich bin völlig platt und geschafft. Und wieder ins Bett rein und einfach nur gelegen und gedacht, das muss irgendwann aufhören.
Ja, das war bei mir genauso. Die zwei Corona-Erkrankungen, die ich davor hatte, die waren nicht annähernd so dramatisch wie das, was ich mir da jetzt eingefangen hatte vor, ich weiß nicht, 3, 4 Wochen oder so um den Dreh. Das war schon echt heftig, ja. Und waren auch so gut 2 Wochen, ja. Und ich rieche auch nichts mehr seitdem.
Bei mir kommt der Geruchssinn gerade zurück.
Ja, bei mir noch nicht
so richtig. Der kommt wirklich zurück. Ist unangenehm, weil ich habe die Tage gestanden, ich habe gedacht, dass ich mittlerweile es gelernt hätte, geruchslos zu furzen, stimmt aber nicht.
Da haben die anderen dich nicht drauf hingewiesen.
Ich habe dann anhand der Blicke immer so gedacht, so ganz, da ist irgendwas. Aber jetzt rieche ich mittlerweile wieder, dass ich sagen kann, oh ja, da ist definitiv was.
Also ich fand das ganz angenehm, jetzt auf dem Rockhard Festival die Dixie-Klos war eine ganz neue Erfahrung, so ohne Geruchssinn, das war echt okay.
Ja, und das Essen auf dem Rockhard Festival ohne Geschmackssinn auch.
Ja, das war auch, ja, wobei da mögen böse Zungen sagen, das macht nicht den großen Unterschied.
okay. Hast gewohnt.
Ja. Ja, ich würde jetzt gerne sagen schön, aber vieles, was wir hier besprochen haben, ist gar nicht so schön, aber naja. Wir haben ja vorhin noch über das Live-Album gesprochen und apropos Live, wann können wir euch live sehen? Den einen Termin hatte ich vorhin schon genannt, aber ihr seid ja durchaus noch ein bisschen mehr unterwegs, ne?
Wir sind am 29.8., wie gesagt, in Oberhaus im Kulttempel. Den Tag danach haben wir das Glück, dass wir eine Einladung bekommen haben, in Lingen im Kanu-Camp zu spielen.
Okay.
Und dafür kann ich echt nur Werbung machen, weil die Leute, die das da oben machen, die machen das auch mit 1000% Herzblut. Und das Kanu-Camp, wir hatten die von genau den Leuten, die das Angebot gehabt, zu Weihnachten irgendwo eine andere Location zu spielen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, ob es im Lingen der Schlachthof war oder irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ich habe gesagt, nee, das tört mich jetzt nicht so an. Macht ihr eigentlich noch mal wieder was im Kanu-Camp? Na, wieso? Sag ich, ich war bei der Lesung vom Haki Epke da gewesen. Ich fand das so geil. Im Kanu-Camp, da würde ich sehr gerne spielen. Ja, würde gehen, aber da haben wir nicht so die Budgets und so. Sag ich, scheiß auf das Budget. Sag ich, was könnt ihr zahlen? Ja, das und das. Sag ich, ja, das ist ja nur die Hälfte von eigentlich, wenn wir euch da und da buchen. Wenn sagt, das ist mir vollkommen scheißegal, dann kriegt ich für die Hälfte auf, aber ich möchte im Kanu-Camp spielen.
Ja, cool.
Weil ich diese Location, die ist wirklich der absolute Hammer. Das ist eine Bühne wirklich im Grün mit einem Fluss nebendran, ne? Ja, also, wunderschön. Wunderschön. Es ist ein Jammer, dass es zum letzten Mal da stattfindet, weil die Location ist einfach, die ist jeden Cent wert. Und dann noch mit Motor Jesus und den ganzen anderen geilen Kapellen zu spielen, ist das natürlich, wie den Gemheads, ist das natürlich eine super Sache.
Dann kann man euch auf jeden Fall noch mal sehen dieses Jahr. Das ist doch schön. Ja,
im Oktober spielen wir übrigens auch noch. Da kommen auch noch 3 Shows am Stück. Wir spielen noch mal in Ostfriesland im LMC. Ist zwar ein bisschen überambitioniert, weil da passen 800 Leute rein. Aber wir haben angefragt, wir haben gesagt, jo, mit Ravenstein machen wir noch mal eine Show. Den Tag danach dürfen wir mit Axis spielen. Da bin ich dem Lukas Lühn und dem Christian Ernsting sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben. Und dann den Tag darauf tatsächlich kehren wir nach Weimar zurück. Können wir noch mal gucken, ob die Leute jetzt immer noch so eine ablehnende Haltung uns gegenüber haben.
Soll ich diesmal positiver aufnehmen?
Genau.
Ja, die Nummer mit dem Lückertz, da ärgere ich mich ein bisschen, weil ich war zu früh mit dem Ticketkauf. Ich habe für den Tag danach, das ist ja die Zusatzshow, die ihr spielt, ne?
Richtig.
Ja, und ich bin am
Wir hätten auch den Samstag spielen können. Wir hatten, als ich gefragt wurde, hieß, ja, welchen Tag willst du denn spielen? Sag ich, der Samstag ist schon ausverkauft. Naja, sag ich, da möchte ich lieber den anderen Tag spielen. Dann sag ich, wieso? Sag ich, ja, dann haben wir unsere Fans noch eine Chance, die Show zu spielen. Sag ich, außerdem, ich glaube einfach, dass da einige von unseren Leuten hinkommen würden, dass das eine super Symbiose ist. Und ich glaube, dass wir so viel Wirbel machen werden, dass die Show am Ende auch die zweite Show ausverkauft sein wird. Ja, im Moment stehen wir bei den Tickets so ein bisschen fest, ne? Und jetzt Anfang der Woche habe ich die Meldung gekriegt, es sind nur noch 9 Tickets oder so da, dann ist die zweite Show auch mit 450 Karten ausverkauft.
Ja, nicht schlecht. Ja, ich hatte das gesehen und habe mich gefreut. Ach, guck mal hier, Ravenstein, ach, wie cool. Dann gucke ich, ach, Mist, ich bin an einem anderen Tag da. Ja, weil, und das wäre jetzt auch tatsächlich, würde ich da so langsam den Bogen Richtung Ende einleiten, weil ich bin nämlich freudestrahlend mit dem, ich glaube, du hattest es auch geteilt, das war dieses Posting von wegen nur noch 9 Tickets, bin ich freudestrahlend zu meiner Tochter hingerannt und habe ihr gesagt, guck mal hier, Ravenstein, und wir sind auch da. Und dann habe ich nochmal genau hingeguckt und nein, wir sind doch nicht da. Und sie ist ja so ein Riesenfan von eurem Fly Eagle Fly Song. Den findet ihr ja so genial. Ja. Und ich glaube, das hattest du auch irgendwie in unserer Folge, als wir die Platte hier lang und breit besprochen haben, hattest du das, glaube ich, auch gehört und hast dann so ein sehr schönes, langes Posting abgesetzt. Da hat sie sich sehr drüber gefreut, als ich ihr das gezeigt habe. Da war sie wirklich happy und ja, mal gucken, vielleicht gehe ich dem Christian ja mal auf den Nerven und sag hier, hör mal.
Wir haben Gästelisteplätze und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit deiner Tochter zu unserer Show mit Access kommst. Du kannst ja auch gerne am zweiten Tag gehen. Da spielt ja mein Kumpel Tobias Kersting mit seiner Band.
Ja.
Den Tobi mag ich ja auch sehr. Wird mit Sicherheit auch ein super Abend werden. Aber natürlich würde mich freuen, wenn du da mit deiner auch da kommst.
Ja, der Tobi, den hatten wir letztens auch hier in seiner Gravedigger-Funktion und seiner Ex-Orden-Ogan-Funktion. Hatten wir ihn hier auch mal eingeladen gehabt. Ja.
Super Typ.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz
nett. Ja, da kann ich dir jetzt auch noch einen total tollen Bogen spannen, weil man ja immer so sagt, ja, was macht der Sosa denn so genau? Den Tobi, weißt du, wie lange ich den Tobi eigentlich schon kenne?
Nee.
Kann ich dir gar nicht sagen, wie lange ich den schon kenne. Das ist wirklich so lange. Der Tobi hat damals bei der Band Duke gespielt.
Okay.
D-U-K-E. Da hat der ehemalige Scanner-Sänger, der Leszek Spiegel, der hat eine Band gestartet, Duke. Und da hat meine beste Freundin Anja, die hat da Schlagzeug gespielt. Die hat mit Tobias zusammengespielt. Die haben auch eine Platte über Massacre Records veröffentlicht. Escape from Reality. Und mit Anja bin ich seit fast 30 Jahren jetzt befreundet und da schließt sich in Oberhausen der Kreis. Das ist ja noch gar nicht bekannt. Wir haben einen Special Guest und der Special Guest, der wird Schießgar Bolt sein.
Mhm.
Eine weibliche ECDC Tribute Band und zwar die beste, die du auf diesem Planet sehen wirst.
Ja, da bin ich sehr gespannt.
Die sind sehr, sehr, sehr bekannt. Die sind wirklich sehr bekannt. Die spielen jetzt nächstes Wochenende, deshalb habe ich es auch noch nicht bekannt gegeben, spielen die im Oberhausen im Stadion.
Im Stadion?
Die spielen das Oberhausen Rock. Das ist eins der größten Tribute-Festivals in Oberhausen, das du finden kannst. Da kommen zigtausend Leute.
Ja, cool.
Da spielen in diesem Jahr halt eben Schießgar Bolt.
Ja, schön. Ja, du bist ja sowieso gut vernetzt, ne? Also du bist ja auch seit 1000 Jahren unterwegs in der Szene und du hast ja überall auch deine Kontakte so, ne? Ihr wart ja mal bei Massacre, ne? Ihr habt ja beide Alben über unterschiedliche Labels rausgebracht, ne?
Richtig.
Wo seid ihr jetzt mit der Live-Scheibe gelandet?
Wir haben die Live-Scheibe, machen wir jetzt über Plattenbau Records. Mhm. Der Heinz, der hatte immer davon gesprochen, als ich ihn noch damals im kleinen Laden kennengelernt hatte, dass er immer mal eine eigene Produktion machen wollte, eine eigene Platte rausschieben wollte. Hatte mir auch verschiedene Bands genannt, die bei ihm da aus Dorsten und Umgebung sind, wo er, ach ja, und vielleicht könnte ich und dies, das und jenes. Jetzt waren wir bei Massacre unter Vertrag. Und das kann ich auch so offen sagen, der Vertrag mit Massacre ist aufgelöst.
Mhm.
Massacre ist ja auch als Label verkauft worden. Wusste nicht genau, wo die Reise mit Massacre hingeht, hatte auch mit dem A&R, mit dem Thomas, mehrere Gespräche geführt, hatte mich aber sehr unwohl gefühlt, weil ich fand, dass der Job zur 2024-Scheibe wirklich nicht gut gewesen ist, weil die ganze Promo, die gemacht werden sollte, die wurde einfach nicht angeschoben. Das fand ich sehr, sehr schade. Und als ich dann darauf hingewiesen habe, dass wir ja ein anderes Agreement hatten, wurde das vom Massacre ein bisschen weggewischt. Und dementsprechend war ich jetzt nicht traurig, dass der hier sich aufgelöst hat, auch wenn dadurch die Bekanntheit von Ravenstein noch mal enorm gestiegen ist.
Mhm.
Wir haben jetzt, wie gesagt, gedacht, wir machen das jetzt einfach mal eine Live-Platte. Wir will sowieso eigentlich kein Händler dieser Welt will unbedingt eine Live-Platte haben, weil Live-Platten sich wirklich schlechter verkaufen als ein Studioalbum. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal mit dem Heinz, eine Live-Scheibe. Und die bisherige Resonanz, die wir bekommen haben, die ist Wahnsinn. Wir machen ja nur 300 Vinyl-Schallplatten. Ich glaube, der Heinz sagte letztens, sind schon über 100 vergriffen oder so. Na?
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja.
Ja, der Laden, der macht sowieso von sich reden in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, da in Schermbeck. Die sind auch sehr umtriebig, ne?
Ich helfe ja da auch sehr viel mit. versuche dort Events hinzuvermitteln. Der René, der dort arbeitet, macht für uns zum Beispiel auch das Merchandise, der verkauft das Merchandise auf den Konzerten. Mit dem bin ich auch relativ eng mittlerweile. Und René kenne ich auch schon seit 25 Jahren mindestens. Der ist ja auf allen Konzerten rumgeturnt, wo ich damals auch war, wenn ich mich irgendwie unterhalte. Ja, Mercyful Fate, damals Zeche Karl, weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Der und der war Vorwind. Ne? Der hat ja auch alles archiviert. Im Gegensatz zu mir. Ich habe Tickets teilweise damals weggeschmissen. René hat alles archiviert.
Ja, grüß dich mal schön. Ich habe den jetzt auf dem Rockhard kurz getroffen. Aber den kennt man auch, ne? Der ist auch wirklich auch sehr umtriebig, ja.
Richtig. Und da fällt es mir auch immer leicht, wenn ich irgendwas habe oder so, wie die Signing-Session von Liv Christine, die dort auch dann reinzuholen und zu sagen, hey, wir machen da was und so weiter und so fort. Oder Bonde zu holen oder auch Darkness hinzuvermitteln und so weiter und so fort. Und die machen wirklich gute Sachen. Die sind total bemüht. Die sind sehr, ich sag mal, szenennah. Die haben auch oben eine eigene Szene. Und für mich hat Sinn ergeben, das muss man auch so deutlich sagen, der Plattenbau hat von Ravenstein über 220 Tonträger verkauft. Ne? Und dann zu sagen, wir machen jetzt einfach mal zusammen eine Platte mit einer Limitierung von 300 CDs und 300 LPs. Komm, machen wir einfach jetzt mal. Arschgeleckt schieben wir an.
Ja, schön, dass die Szene da noch so funktioniert. Ne? Mit dem Sektor 12 Shop, da macht er ja auch mal hin und wieder. Ne? Der Lucky, der ist da ja auch immer, ja, der ist auch immer sehr aktiv so, ne, was Ticketverkäufe und halt eben auch mal so CDs und Platten, ne, angeht, so aus der lokalen Szene.
Ja, Lucky ist eigentlich seit 1997 bin ich mit Lucky befreundet. Ich kam auch mehr oder minder durch seinen Sänger Olli, den ich vorher schon kannte, der mit der Ex-Freundin meines verstorbenen Bruders wieder befreundet war. Und das, wie du gerade vorhin schon mal sagtest, ist ja alles so eine Gemengenlage immer. Irgendwer kennt irgendwen von irgendwoher und der kennt den noch wieder und der kennt den noch wieder. Der Marius von Smog hat mal die Tage gesagt, ist ja eh alles in Zucht.
Ja, ist so. Gibt und eigentlich nur 30 Musiker. Damit auch,
ja, und die werden dann reihum ausgetauscht.
Ja, nach 400 dem Motto, Bands, ja.
Richtig. Und durch Olli und durch Dildo Brothers habe ich dann den Lucky auf einer Party in Essen von auf seinen damaligen, glaube ich, 30. Geburtstag, habe ich ihn in Essen kennengelernt, in Altenessen, und haben uns dann angefreundet und hatten immer Kontakt. Und die letzten Jahre wurde das auch immer enger. Ich habe ja von Eure Erben damals die Platte Terror 2.0 rausgebracht als quasi Plattenfirma. Und hab denen damals schon gesagt, ich bringe das aber nicht nur als Eure Erben raus, wir machen das in deutsch und englischer Version. Ja, wieso, sag ich, wegen Darkness. Ja, aber Darkness will doch keiner mal hören. Sag ich, am Arsch, Darkness will keiner mal hören. Sag ich, das gibt so viele Darkness-Fans draußen. Sag ich, Darkness ist tausendmal stärker wie Eure Erben. Sag ich, das Problem ist Eure Erben. Na, wenn, dann müssen wir das deutsch-englisch machen. Ja, dann haben sie das auch gemacht und die Platte hat sich auch sehr gut verkauft. Und wenn man heute sieht, was Darkness in der Szene darstellen, lag ich, glaube ich, mit meiner Vermutung nicht ganz so daneben zu sagen, dass die Leute doch Darkness haben wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch schön, dass sie auch wieder da sind nach der doch recht langen Unterbrechung da, ne?
Richtig. Und für Ravenstein, für uns ist es so, wir machen jetzt die Live-Scheibe über den Plattenbau. Die haben das Label dafür gegründet. Wir haben da keine weiteren Verpflichtungen oder sonstiges, sollten wir ein anderes gutes Angebot bekommen. Ich habe mich auch mit dem Jens von Next Cemetery unterhalten. Wir liegen verkaufstechnisch beide Bands wirklich auf Augenhöhe. Wir haben mal irgendwann drüber gesprochen, was es so an Abrechnungen gegeben hat, was die so verkauft haben, was wir verkauft haben. Wir haben also festgestellt, oh ja, da ist beides auf ziemlich guter Augenhöhe. Nur dass Next Cemetery das Glück hatten, dass sie jetzt halt schon ein paar Touren und ein paar größere Shows spielen konnten, was wir bis dato nicht gemacht haben. Ne?
Ja, die sind auch recht umtriebig, ja. Die sind ja auch dann da, ne, im August bei euch?
Die sind im August auch mit da, genauso wie Demon Drowner aus Dorsten.
Ja.
Beides Bands, die ich sehr mag. Wir haben in Oberhausen mit Next Cemetery zusammengespielt. Und es fühlte sich direkt wie Familie an. Ja, das war, wir mussten so teilweise auch miteinander lachen. Und du hast gemerkt, Hilfsbereitschaft von beiden Seiten. Jetzt bei der Show in Oberhausen zum Beispiel hatte der Jens mich nach ein, zwei Sachen gefragt und hat dann am Ende nur gesagt, wie geil seid ihr denn? Wir dürfen das echt. Und ich habe gesagt, natürlich. Ja, ist aber total fair und anständig von dir, sag ich, ey, ich bitte dich, wenn eure Fans kommen, die sollen auch die bestmöglichste Show von euch erleben. Und mir geht's auch nicht darum, ob ihr besser seid wie wir oder wir besser sind wie ihr. Das ist doch vollkommener Unsinn. Sag ich, wenn ihr mehr Erfolg habt wie wir, dann freue ich mich für euch, ich ärgere mich nicht darüber. Sag ich, weiß, es gibt immer genug andere Musiker, die dann sagen, ey, das finde ich aber doof, die sind doch total scheiße, warum? Sag ich, habe ich überhaupt nicht, tut mir leid, Jens. Wenn ihr irgendwas an Hilfe oder Unterstützung braucht, sagt Bescheid, könnt ihr gerne haben.
Ja, kannst du hier tatsächlich grüßen? Wir haben in dem Next Cemetery Lager einige Hörer.
Find ich auch super. Ich finde, Next Cemetery hat auch absolut eine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, ich mag die Jungs total. Jens kenne ich aus DJ-Seiten aus The Matrix. Mhm. Boah, auch mindestens, ich muss jetzt sagen, 20 Jahre den Jens. Stimmt, Jens Peters kennt bestimmt 20 Jahre.
Ja.
Stimmt, hätte ich jetzt geschätzt. Würde mich einer fragen, wie lange kennst du den Jense? Boah, 20 Jahre bestimmt. Und ich find's geisteskrank zu sagen, ey, da spielt jemand, den ich von früher kenne, den ich dann in irgendeiner Art und Weise behindere. Ja, das ist genauso mit hier Ghost Hammer, die Ghost Coverband. Da spielt der Gitarrist, Namensvetter von mir, der Martin, der spielt da Gitarre. Den kenne ich auch noch aus Matrix-Zeiten. Mit denen haben wir auch zusammen gespielt. Und den habe ich jetzt zuletzt auch Shows vermittelt.
Mhm.
Ja, das ist genau wie, wir hätten jetzt auch wieder auf dem Baltic Open Air spielen können. Ich wollte aber nicht, weil ich auf dem Baltic Open Air eine andere Funktion habe, wo ich hier, das ist halt mein Job. Das sichert ja mein Einkommen. Das ist wirklich für mich so eine Sache, wo ich sage, da verdiene ich mein Geld mit. Und mit Ravenstein dort zu spielen und dort zu arbeiten, beide Sachen waren mir einfach zu heftig. Dann wurde gesagt, ja, wir haben dann Slot frei. Habe ich gesagt, ja, würde ich eigentlich nehmen, aber möchte ich für uns gar nicht haben, könnte ich denen den Bierbusters geben.
Mhm.
Ja, wenn du meinst, vielleicht gut, dann gebe ich den Slot den Bierbusters. Und da habe ich direkt die Bierbusters wieder aus Emden eingebaut, weil ich die total mag, menschlich. Und weil ich finde, das sind total feine Kerle, die haben es auch einfach mal verdient, vor 10 oder 12.000 Leuten zu spielen.
Ja, das ist cool, wenn man sowas dann machen kann, ne?
Das ist genauso, wenn ich irgendwelche Shows habe, wo ich zum Beispiel Smorrer oder Old Ruins unterbringen kann. Das sind auch Leute, die kenne ich, die mag ich und da vermittle ich dann auch gerne mal. Und ich finde, das sollte in der Szene viel stärker vorhanden sein. Merke ich aber nicht, weil ich merke tatsächlich, wenn ich mal um die Ecke komme und will letzten Endes Hilfe haben, dann gehen eher die Türen zu.
Ja, das ist doof. Ja, das ist wirklich doof. Also ich habe da tatsächlich, bin da so ein bisschen raus, glaube ich, bei dem Thema, weil ich weiß gar nicht so sehr, wo ich da mal um Hilfe bitten würde. Aber kann das auch sein, dass die Szene so ein bisschen überaltert auch nach und nach und da vielleicht auch so ein bisschen das Problem drin steckt, dass da so ein bisschen die Energie langsam flöten geht? Ich meine, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann Leute wie jetzt hier, hat es jetzt ja gerade gesagt, Old Ruins, das ist ja wirklich der Nachwuchs, ne, würde ich sagen.
Ja, du hast recht. Die Szene überaltert. Diese alten Traditionalisten, die werden immer weniger. Und ich fand es letztens sehr, sehr heftig, dass ich mit dem Heinz vom Plattenbau gesprochen habe. Und da kam eine Dame zu ihm rein. Da ist der Mann gestorben und sie wollte die LP-Sammlung verkaufen.
Mhm.
Da hat der Heinz gesagt, klar, habe ich Interesse dran. Ist der hingefahren, der hatte auch ein paar tausend CDs, paar tausend LPs da gehabt. Und dann sagte der Heinz, da musste ich stocken, als ich beide Ravenstein-Scheiben in der Hand hatte. Und da ist mir dann bewusst geworden, wir sprechen vor allen Dingen auch ein Klientel an. Wir schaffen nicht so wahnsinnig die Jüngeren anzusprechen, sondern es ist schon Musik, die gerade die älteren Semester abholt. Diese Saxon, Iron Maiden, Krokushörer, ECDC. Wenn Jüngere uns kennenlernen, dann sind die meistens auch wirklich begeistert und sagen es danach auch und sagen, boah, ihr macht ja richtig tolle Musik. Sowas haben wir ja noch nie gehört. Aber die Wahrheit ist ja, unser Zielpublikum im Generellen ist leider veraltet, ja.
Ja, das nehme ich aber immer deutlicher wahr in letzter Zeit. Ich habe letztens schon gesagt, wir sind alle so vor 20 Jahren zum Rockhard gefahren und dann nicht mehr da weggegangen, aber ja, leider auch niemand anders dazugekommen, ne? Also wenn ich da drüber streife übers Gelände, ist ja dann doch schon eher der graue Teppich mittlerweile, ne?
Ich denke, das Rock Hard macht sich aber auch viele Probleme selbst, gerade dahingehend, dass du ja sehr viele Bands hast, die du bringen könntest, die du machen könntest und es aber immer wieder diese Doppelungen dort auch gibt. Dass immer wieder die gleichen Bands, ich nenne jetzt zum Beispiel Exodus, dass die immer wieder auftreten und immer wieder auftreten. Und viele Leute sagen halt einfach, gerade auch die Jüngeren, habe ich keinen Bock mehr drauf, weil Exodus ist auch so eine alte Säcke-Band.
Ja.
Na, und die Jüngeren holst du damit nicht ab. Die Jüngeren würdest du mit ganz anderen Themen abholen. Ne? Ich habe da mit dem Sänger von Cyclone die Tage eine Diskussion drüber gehabt. Der findet Powerwolf total scheiße.
Mhm.
Kann man so stehen, wie man will. Ich mag die Jungs. Ich kann mir auch deren Musik anhören. Ich habe da nicht das Problem mit. Aber diese älteren Semester, die stehen dann auch auf Powerwolf nicht. Die stehen auf Sabaton nicht und auf viele andere Sachen auch nicht. Und da hast du dann natürlich ein Problem. Weil die Jüngeren, die mögen genau diese Musik. Die mögen auch Ghost, die mögen Powerwolf, Sabaton, Amaranthi und wie die alle heißen.
Mm.
Und wir sind irgendwo, ich sag jetzt mal, ja, so ein Twitter-Ding. Ja, wir können die Jüngeren ansprechen, aber vorrangig sprechen wir erstmal ältere Semester an. Und das ist auch das Problem vom Rock Hard. Man spricht erstmal ältere Semester an. Die Jüngeren, die kommen da gar nicht hin, weil diese jüngeren Bands, die interessieren, weil wie kann zum Beispiel nebenan im Turok, das Rock Hard findet statt und nebenan im Turok, der macht ein Battle Cry Fest von Dying Victims Records und ist voll.
Mhm.
Da gehen dann irgendwie 500 Leute oder 600 Leute hin und machen die Bude voll. Und da haben nur Bands gespielt. Diese Bands, die da gespielt haben, weil ich bewundernswert finde, ist, von denen hätte keine einzige von denen hätte eine Chance gekriegt, auf dem Rock Hard Festival zu spielen.
Ja, das ist wirklich schade, ne? Ich weiß noch nicht, ob da Kalkül hintersteckt, dass die ihre eigene, vermutlich alternde Leserschaft da bedienen wollen oder keine Ahnung warum. Jens, sag doch mal.
Gute Frage. Ich glaube, der Jens, der hatte auch gar nicht so die Möglichkeiten. Ich möchte gar nicht so. Weißt du, man muss einfach nur gucken, bei welchen Agenturen sind die Bands, wer macht das Festival im Hintergrund und so weiter. Und da kannst du sehr viele Dinge zusammenzählen. Warum spielt X und Y da? Da werden Bands immer hin und her geschoben. Es sind immer dieselben Leute, die dort Bands reinbekommen. Wir haben uns fürs Rock Hard 3-mal beworben. Wir haben da nie irgendwie mal einen Zuspruch gekriegt. Leute kommen zu sagen, warum spielt ihr nicht auf Rock Hard? Ja, weil die uns dort nicht haben wollen. Warum spielt ihr nicht auf dem Dong Open Air? Ja, wir waren drin und ich habe Aussage vom Denken Dong bekommen. Ja, euer Klientel bedient die hier gar nicht. Ihr seid so eine alte, ich sag jetzt mal alte Furzband. Ja, wir haben euer Publikum hier gar nicht. Ja, aber genau das wäre interessant, weil da sind die jüngeren Leute, die würden wir gerne abholen. Ja, nee, aber das sehen wir nicht. So, und so stößt du damit auch mit unserer Musik automatisch an deine Grenzen, ja.
Ja, schade. Aber das Schicksal teilte ja unter anderem auch mit Darkness, ne? Die sich ja auch da wohl schon tausendmal irgendwie versucht haben, da beim Rocker zu bewerben und da auch immer vor verschlossene Türen gelaufen sind, ne?
Du, ich verstehe es beim Rock Hard Festival sowieso nicht. Es ist ja ein regionales Festival, ja. Und die brauchen Geld, machen wir uns nichts vor. So ein Event braucht Geld für Headliner. Warum gibt man nicht regionalen Bands wie Smorra, Old Ruins, The Voids Embrace und so weiter? Warum gibt man denen nicht einfach mal die Opener Slots? Oder macht wirklich 2-3 Bands hier aus dem Ruhrgebiet und gibt denen wie Malevolent und wie sie alle heißen oder Sphinx, ja? Warum gibt man denen nicht einfach die Chance und sagt, ey, hier, pass auf, ihr könnt bei uns spielen?
Ja.
Ich glaube, dass diese Bands hier im Ruhrgebiet eine eigene Basis haben, die vom Rock Hard völligst unterschätzt wird.
Das war schon immer so beim Rock Hard. Also ich weiß nicht, in den Frühzeiten des Festivals hatten die ja oben im Biergarten noch den ersten Tag bespielt. Da war ja die kleine Bühne drin und die wurde dann immer noch, das war ja mehr, glaube ich, nur für die Campingleute sogar gedacht am Anfang, ne? Also die dann schon eher angereist sind, irgendwie sowas. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall, da waren dann immer mal so lokale Geschichten wie Custard oder sowas haben dann da gespielt, ne? Und das haben sie irgendwann ja dann auch unten rein verlagert und jetzt ist der erste Tag einfach ein ganz regulärer Festivaltag, wie die anderen beiden Tage auch. So, das finde ich ziemlich schade, weil ich fand die Idee eigentlich sehr genial, zu sagen, wir machen das, dann haben wir halt nur die kleine Bühne, aber ist ja egal, da sind ja trotzdem dann tausende Leute gewesen, ne?
Ich war vor ein paar Jahren, habe ich einen Kunde beliefert, der hat im Amphitheater gespielt. Die Band VNV Nation, VNV Nation. Ja. So, und die hatten die hatten zwei Leute fürs Merchandise da gehabt. Und ich habe dann gesagt, mit der Menge hier, was wir am Merch anliefern, für die Show, was hier ausverkauft ist, das Amphitheater, da wollt ihr mit zwei Leuten arbeiten und zwei, die das nicht hauptberuflich machen, Respekt. Ja, würdest du vielleicht? Und dein Kollege einspringt, sagt, okay, machen wir. So, bin ich eingesprungen, hab dort gearbeitet und es war wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel Tausende von Euros wir dort gemacht haben. Ja. Wir waren bestimmt 40.000, 50.000 Euro Merchandise-Umsatz, die wir an dem Tag gemacht haben. Und von da an wusste ich ganz genau, wie sieht ein volles Amphitheater aus? Mhm. Weil das war ausverkauft. Und das war ausverkauft. Alter Vater, ein volles Amphitheater sieht anders aus. Mir kann keiner mehr verkauften, wenn er sagt, ja, wir haben ausverkauft gehabt. Nee. Ich weiß, wie ein volles Amphitheater aussieht. Da ging gar nichts mehr. Das war so dermaßen rappelvoll. Das war wirklich Wahnsinn.
Ich war außerhalb des Rockharts da, glaube ich, tatsächlich nur einmal, obwohl ich ja eigentlich gebürtiger Gelsenkirchener bin.
Ja, sehr schade, weil ich habe da schon Status Quo gesehen, ich habe da schon Dream Theater gesehen, ich war auch bei dieser Creator-Sonnengeschichte, weil ich da sehr günstig ein Ticket abgreifen konnte, war ich dort vor Ort gewesen und
das war das, was abgebrochen werden musste, ne?
Richtig. Ich habe vorher noch gesagt, Freunde, da kommt was. Ich bin mit dem Motorroller hier. Ich verpiss mich jetzt. Ich muss noch bis nach Dortmund. Und ich habe einen Motorroller hier und im Garten hinten abgestellt und bin nach vorne gekommen, habe die ersten Tropfen abbekommen. Bin in die Bude rein, habe gedacht, boah, da musst du jetzt aber in Gelsenkirchen richtig schütten. Mach einen Rechner an und sehe dann schon die ersten Fotos von Leuten, die nass bis auf die Knochen waren.
Ja.
Ich gedacht habe, du bist genau richtig gegangen.
Ja,
genau das, richtig.
So, das ist so echt ärgerlich, wenn sowas dann passiert, ne? Ja.
Ich fand's nicht ärgerlich. Ich muss dir sagen, für mich war die Band der Stunde, waren für mich Tankard und Sodom war okay. Ich habe Tom aber schon wesentlich stärker gesehen. Creator hat mich nicht wirklich angesprochen, obwohl ich ein wirklich sehr großer Creator-Fan bin, aber da hat mir die Initialzündung gefehlt und Destruction, Entschuldigung, ist auch an mir vorbeigelaufen. Mm. Habe ich am Anfang gedacht, boah, geil, aber das wurde mit jedem Song langweiliger.
Wir haben tatsächlich hier und er jetzt schon öfter mal mittlerweile gesagt, dass Tankard von diesen großen deutschen Vier, wie man sie ja nennt, vermutlich die aktuell leistungsstärkste ist. Also die machen ja, die reißen ja so die Bude ab, ne? Die waren jetzt gerade in Gladbeck auf dem Metal Bash, die haben Gravedigger an die Wand gespielt, das kann man nicht anders sagen. So, Gravedigger waren da als Headliner und die haben nichts mehr von übergelassen vom Publikum vorher.
Das hatte ich sowieso prophezeien gehabt.
Ja.
Das war für mich klar, dass wenn Tankard gespielt haben, dann ist der Drops gelutscht.
Ja, also da konnte nachher, Gravedigger konnte da wirklich nur noch die Reste abgreifen. Und das in der Heimatstadt, ne? So.
Ich glaube es liegt aber auch daran, dass Tankard das wirklich aus Leidenschaft machen. Die haben ja ihre Jobs und gehen ganz normal mal lochen und dann haben sie mal am Wochenende irgendwo Shows. Und deren Manager, der Buffo, ist ein total geiler Typ, der auch drauf achtet, Moment mal, wir spielen da und da, nee, dann können wir bei dir nicht spielen. Nee, wir haben da und da schon die Zusage gegeben, dann geht's bei dir leider nicht.
Weil zu nah
dran. Der achtet also wirklich drauf, dass die Band nicht ich sag jetzt mal, fünfmal im Jahr im Essen im Turok spielt oder so, sondern der sagt, okay, jetzt waren wir im Turok, geht nächste Mal nicht, da machen wir jetzt eine Pause. Jetzt sind wir in Lünen im Lükas, dann sind wir in Gladbeck, dann sind wir vielleicht in Oberhausen oder in Bochum in der Matrix. Da achtet er drauf, dass er die Clubs nicht immer wieder gleich hat, sondern dass er auch von Stadt zu Stadt auch durchwechselt.
Ja.
Und das finde ich sehr intelligent gemacht und auch, dass die Band immer nur Wochenendshow spielt und sich da nicht, wer weiß wie, finanziell von abhängig machen muss, wie andere Bands. Ne? Du gehst ja dann teilweise als Band Als Bandleader musst du dann ja auch Kompromisse eingehen, dass du Leute in eine Band hast, mit denen möchtest du eigentlich gar nicht zusammenspielen, aber du präsentierst ja auch nach außen was, ne?
Ja, ist so, ja.
So, ich finde es auch Wahnsinn, jetzt gerade zum Beispiel bei Thema Sodom, dass eine Band ein neues Album rausbringt und sagt, wir wollen jetzt erstmal ein Jahr Pause machen.
Wenn wir überhaupt wiederkommen, ne? Das WAZ-Interview da, das war ja irgendwie offenbarend, ne? Da hat er letztens gesagt, er weiß ja gar nicht, ob er wiederkommt, ne?
Ich habe keine Ahnung. Der Tom hat damals mal zu mir gesagt, ich möchte nicht mit dem Heavy Metal, ich möchte mit Sodom nicht in Rente gehen oder ich möchte nicht als Rentner mit Sodom immer noch auf der Bühne stehen. Mhm. Ich will das nicht. Ich will da nicht mit 70 immer noch oben auf der Bühne stehen und irgendwie den Angel Ripper machen.
Mhm. Ja, kann man ja auch meine, verstehen.
Er ist jetzt 63 und ich kann es verstehen. Ja. Ich fänd's wirklich großartig von ihm, wenn er zum Beispiel sagen würde, ich spiele nur noch einmal im Jahr oder ich spiele auch gar nicht mehr. Ich mache jetzt noch eine Abschiedsshow. Die Abschiedsshow mache ich mit Sodom ganz alleine zum Beispiel im Amphitheater nächstes Jahr. Ja. Und dann ist der Drops gelutscht.
Ja.
Dann soll er von mir aus auch nochmal 50, 60, 70 Euro Eintritt nehmen und sich wirklich die Tasche mit voll machen, damit er einen gesegneten Altersruhestand hat. Das gönne ich dem Tom dann am Ende auch.
Ja.
Und soll er das von mir aus machen, soll sich drei junge Bands da vorholen, der braucht Creator und wie sie alle heißen, die braucht er gar nicht dabei.
Ja.
Der kann das für sich auch ganz alleine machen.
Ja.
Und dann soll er auch wirklich sich selbst gegenüber so ehrlich sein und sagen, nee, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich höre damit jetzt auf.
Könnte er vielleicht mit Onkel Tom auch nochmal was machen. Ist ja auch schon ewig nichts mehr gewesen, ne?
Ich glaube, der will mit Onkel Tom auch nichts mehr machen.
Ja,
er hat ja mit auch. Onkel Tom es immer probiert, am Laufen zu bekommen. Das hat ja nie richtig funktioniert.
Ja. Ja, der hatte so vor 10, 15 Jahren, war da, glaube ich, so der letzte ernste Versuch, ne? Wo sie dann die Festivals überall gespielt haben, ja. Ja. Ja, Martin, das war ein aufregender Ritt mit dir hier. Würde ich sagen. Ich würde dir gleich das letzte Wort überlassen, würde mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich bei dir bedanken für das doch sehr offene, intensive Interview. Fand ich super cool. Ich freue mich mega auf eure Live-Scheibe, ich freue mich mega auf eure Konzerte. Und ja, wenn du noch was loswerden willst, dann gerne jetzt.
Eigentlich will ich gar nichts loswerden. Ich würde mich einfach nur freuen, wenn wir mehr miteinander statt mehr gegeneinander machen, wenn wir endlich mal diese Haltung wieder aufgeben können, zu meinen, dass man immer irgendwie gegen jemanden sein muss. Wenn jemand deine Hilfe braucht, dann verweigere sie nicht, sondern gib sie ihm und nicht immer nur an sich selbst denken.